Die Blüte meiner Jugend verblühte in einer Tüte. Das ist nah genug mit Rudolf und Martin Lüthe. Wie findest du das? Habe ich ihn jetzt überrascht, ne?
Ja. Wir haben das noch nicht an, oder?
Doch, ist an. Ist, komplett ist jetzt das Intro. Wir legen los jetzt. Das
ach nee, wirklich? Ja. Hast du heute Alkohol getrunken?
Nee, ich habe keinen Alkohol getrunken, aber ich musste da heute dran denken und dann habe ich das improvisiert.
Ja gut, es, dann machen wir das und dann sagst du aber trotzdem noch irgendwas genau, anständiges.
Das ist nah genug, der Vater-Sohn-Podcast mit eben Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Ja, und das ist die Folge 27.
Das stimmt.
Ja, also, ist doch ein Einstieg nach Mars.
Ja, sag mal. Ich meine, ich müsste jetzt mal was über Mars und Marslosigkeit sagen, aber das spare ich mir.
Das sparst du dir. Wir haben uns wieder eigentlich fast passend zur Zeit, muss man sagen. Ich bin mal gespannt, wie du das gleich, wie du uns hinführst zum Thema. Aber haben wir uns ein Thema ausgesucht. Das heißt Tradition, das lautet Tradition und das hat, hast du vorgeschlagen. Mein Vorschlag war ja, dass dadurch, dass das jetzt ja unsere Weihnachtsfolge ist, sozusagen einen ultimativen Streuselbrötchen-Test vorzulegen. Aber das ist natürlich, und dann wäre die Idee gewesen, so eine Art Blind-Testing zu machen, aber das ist natürlich halb so sinnlos, weil im Podcast sieht man ja eh nichts und deshalb ist es immer Blind-Testing und deshalb hab ich mich schweren Herzens dagegen entschieden. Ich kann die ZuhörerInnen aber wissen lassen und ihr solltet wissen, dass ich privat einen ultimativen Streuselbrötchen-Test gerade vornehme. Wir sind nämlich wieder in Aachen und ich habe jetzt schon drei verschiedene Bäckereien angesteuert. Eine, da kenne ich das Streuselbrötchen eh in- und auswendig. Jetzt muss ich noch eine fünfte Location ansteuern. Dann habe ich im Prinzip, würde ich mal sagen, von den großen oder die hier in Brand in Frage kommen, habe ich sie alle durch und werde dann meine persönliche Listung dieser Bäckereien nach Streuselbrötchen Exzellenz im nächsten Podcast, also im ersten, im neuen Jahr nachliefern.
Egal was das Thema ist, dann kommt wird dann über Streuselbrötchen berichtet.
So sieht's nämlich aus.
Gut, und du meinst, wir sprechen heute über ein Thema, das zu der Jahreszeit passt.
Mhm.
Ja, dann erklären wir das mal, wieso du das meinst.
Naja, also gut, wir hatten jetzt beim letzten Mal in der Weihnachtszeit, glaube ich, über Feste und Rituale.
Ja.
Feste Rituale quasi geredet und man kann ja sagen, Tradition, das ist jetzt eben die Frage, Tradition im Singular heißt vielleicht was anderes als Traditionen zum Beispiel, aber man pflegt ja irgendwie gewisse Traditionen, das ist ja und Brauchtum oder so fällt ja da schon mit rein und das ist natürlich in der Weihnachtszeit, haben ja auch Familien, einerseits Rituale, das ist sozusagen natürlich schon eine Frage der Abgrenzung dieses Begriffs, andererseits werden da sich auch Familien oder Communities oder andere Gemeinschaften auch immer so ihrer Tradition bewusst. Und in unserer christlich geprägten Welt ist natürlich das Weihnachtsfest Teil einer Tradition, nämlich
danke,
die christliche.
Das gebe ich zu und trotzdem...
Du siehst du das alles ganz anders?
Ich will was ganz anderes mit dir besprechen.
Ja, dann haust du rein und ich denke mal, dann sag ich vielleicht mal zuerst, weil der Alte holt schon wieder seinen Spickzettel raus und ich komme ja immer notorisch ohne Vorbereitung.
Du schwärzt mich hier öffentlich
an. Ja, umgekehrt ist es ja eher, ich schwärze ja mich an. Du bist ja vorbereitet, wie es sich eigentlich gehört. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, oder sozusagen, es gibt verschiedene Gefahren, wie dieser Begriff Tradition diffundieren kann und sich dann sozusagen mit anderen Begriffen in verschiedene Beziehungen begibt und eine Möglichkeit ist eben das, was wir gesagt haben, so Tradition, Ritual, Brauchtum.
Ja.
Und das andere wäre natürlich sowas wie Tradition und Konservatismus oder sowas, also sozusagen als eher politischer Begriff. Und dann könnte man auch überlegen, ob nicht Tradition versus Improvisation oder sowas auch Begriffspaare sind, also Gegensatzpaare, die man irgendwie fruchtbar machen kann. Mein Interesse an Begriff, da kann ich vielleicht gleich was zu sagen, nachdem du mal deine zwei Cents dazu.
Also gut, ich nehme Bezug auf zwei von deinen drei Begriffskombinationen. Mhm. Über Riten und Brauchtum haben wir gesprochen. Mhm. Ich gebe dir zu, natürlich Wenn man über Riten und Brauchtum in unserer Kultur spricht, fällt ein Weihnachtsriten ein, vielleicht sogar auch Osterriten und also mit Eier suchen und unter Eier, also Eier malen und all sowas. Das, meine ich, haben wir erledigt. Also aus unserer Sicht ist das erledigt. Aber das Zweite, was du genannt hast, nämlich der Zusammenhang zwischen dem Begriff und dem Konzept der Tradition und Konservativismus. Hm. Das ist das, was mich sehr interessiert. Ich habe dazu mir Gedanken gemacht und da Seelenteile von mir entdeckt, die mich selber überrascht haben. Und da wird hineinspielen, wenn wir so weit kommen heute, dass ich glaube, es gibt auch einen Übergang zum, sagen wir mal, ich nenne das zum Experimentellen, ja, und das deckt sich dann mit deiner zweiten Begriffskombination. Und da wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen und wie weit du mir da folgen kannst und oder ob du mal irgendwann scheinen musst, nee, jetzt ist mal Schluss. Aber ich bin gespannt.
Ja, also das können wir mal versuchen, wie weit das hier läuft. Und das hat ja auch Tradition hier, ne, im Podcast, dass man dich erstmal machen lässt, bevor ich mich dann furchtbar darüber aufrege. Nein, das stimmt ja auch nicht. Aber genau, noch zusätzlich vielleicht das andere, was ja auch so immer kulturwissenschaftlich spannend ist, ist ja so, wie wird Tradition imaginiert? Also sozusagen, was gibt es für Repräsentationen von Tradition? Und aber da ist man, glaube ich, auch relativ schnell eben bei der, also wenn jetzt also eben bei so Repräsentation von Brauchtum und Ritualen als, weil wie soll man Tradition abbilden?
Ja.
Ne? Oder und ich meine, die nächste Frage ist so, wie lässt sich politischer Konservatismus sozusagen zugespitzt abbilden oder so? Das sind dann schwierige Fragen, aber also ein richtig starkes Interesse habe ich daran auch nicht. Und deshalb würde ich sagen, legst du jetzt erstmal los.
Ich leg mal los und schwadroniere ziemlich hemmungslos drauf los.
Mach das mal.
Ich fange wirklich anekdotisch an, sozusagen in meiner tiefsten, nicht Kindheit, aber in meiner tiefsten Jugend.
Mhm.
Als ich nämlich studierte, hat einer unserer Dozenten für einige der Studierenden Spottnamen erfunden.
Mhm.
Meiner hieß Professor Umschweif.
Mhm.
Und zwar deshalb, weil ich nie direkt zum Thema komme, sondern immer eher so Vorreden halte.
Mhm.
Und die Vorrede heute bezieht sich auf die Gretchenfrage.
Mhm.
Ja? Erst aus Goethes Faust, also wie hast du es mit der Religion, fragt sie den Heinrich Faust. Also da geht es um die Frage danach, was einem wesentlich ist, also was sozusagen die weltanschauliche Position betrifft. Und ich habe schon vor längerer Zeit mal gesagt und auch öffentlich erklärt, ich glaube, wenn man eine solche Gretchenfrage für den Philosophen im 20. Jahrhundert formulieren müsste die lauten, wie hast du es mit der Aufklärung? Und darüber haben wir ja auch schon sozusagen Dissens hier festgestellt. Und jetzt meine ich, heute könnte ich eine weitere Gretchenfrage stellen, nämlich an den politisch denkenden Zeitgenossen.
Mhm.
Und die Gretchenfrage lautet dann, wie hast du es mit der Tradition?
Mhm.
Und die Antwort darauf sagt, definiert einen Menschen in meiner Hinsicht als einen eher konservativen oder eher progressiven Menschen. Jemand, der mit dem Begriff der Tradition eine politische Entscheidung oder eine politische Grundorientierung begründet, begibt sich nach meinem Einschätzung auf den Weg des konservativen Denkens. Und das möchte ich heute kritisch kommentieren. Das ist sozusagen so die Grundidee. Und demgegenüber möchte ich ein anderes Denken propagieren, für das ich heute Nachmittag einen vollkommen sinnlosen, aber mich sehr erfreuenden Begriff gefunden habe, nämlich aus dem Englischen kolportiert. To alter heißt ja etwas verändern.
Genau.
Alterismus ja, wäre sozusagen mein Vorschlag als Gegenbegriff zum Konservativismus. Und ich würde ich plädiere heute für eine Kultur des Alterismus und gegen eine Kultur des Konservativismus.
Okay, aber das, ich glaube, da kommen wir uns jetzt ja nicht groß
in die Quere. Ja, ich bin gespannt. Also ich dachte auch, dass das mal in die Weihnachtsstimmung passen könnte. Auch, weil ich damit vielleicht gewisse Fehleinschätzungen meiner weltanschaulichen Orientierung korrigieren kann, die dadurch entstehen, dass ich ja in Opposition zu dir mich begebe. Und da möchte ich nicht sozusagen die als Rolle des Konservativen in diesem Zwiegespräch einnehmen, jedenfalls nicht unkommentiert.
Genau. Ja, das ist doch spannend. Und Tradition, das leuchtet mir total ein. Und Konservativismus, also Alterismus hast du es genannt. Und da müsstest du natürlich dann erklären, warum du das benutzt. Weil ich glaube, so in der gängigen politikwissenschaftlichen, also im gängigen politikwissenschaftlichen Begrifflichkeitsspektrum würde man halt eher von Progressivismus und Konservativismus einerseits sehen. In den USA gibt es natürlich auch in der politischen Diskurskultur der USA gibt es dieses etwas irreführenden und diese Gegenüberstellung von Konservativismus und Liberalismus, was sich aber natürlich gar nicht widerspricht, ist eine falsche Binarität. Wird aber, glaube ich, das ist auch eher so sozusagen in so einer Art öffentlichen, verkürztem öffentlichen Diskurs, weil ich glaube tatsächlich das Gegensatzpaar, worauf man sich so einigen könnte, wäre halt tatsächlich das Konservativismus und das Progressivismus. Und da würde man halt sagen, es ist sozusagen der Alterismus anders als der Progressivismus, aber das wirst du dir ja wahrscheinlich überlegt
haben. Das habe ich mir tatsächlich überlegt. Und zwar aus folgendem Grunde schlage ich diesen Begriff vor. Der Begriff Progressivismus ist mir zu sehr wertend. Dann ist der Gegenbegriff notwendigerweise auch wertend. Dann klingt das so, es gibt da die Progressiven, das sind die Guten, und dann gibt es die Konservativen, das sind die Schlechten. Und ich will es lieber deskriptiv lassen auf den ersten Blick. Ich will also sagen, gibt es eine Position, kann man eine Position begründen, die folgenden Grundgedanken hat. Es ist im Zweifel immer besser, etwas zu ändern, als es zu belassen, wie es ist. Und das wäre jetzt sozusagen der Knackpunkt, um den es geht. Also, wir stellen uns einen Handelnden vor, der vor Alternativen steht, und derjenige, den ich konservativ nennen würde, würde sagen, ja, das ist nicht alles gut, was hier so geschehen ist, aber jetzt kommt der entscheidende Begriff, es hat sich doch im Wesentlichen bewährt. Also mit dem Begriff des Konservativismus wird, wie ich aus eigenen Debatten in der Hochschule weiß, häufig das Prädikat sich bewährt haben, verbunden. Und dieses sich bewährt haben gibt dem Traditionalen, sagen die Leute dann gerne, dem Traditionalen einen Eigenwert. Etwas ist schon deshalb gut, weil es Tradition ist, denn als Traditionales oder Traditionelles hat es sich bewährt. Es hat sozusagen die Bewährungsprobe bestanden. Während dasjenige, was jetzt neu gemacht werden müsste, gerade die Bewährungsprobe noch nicht bestanden.
Wobei das ja eindeutig, dass in dem Fall, wenn sozusagen der Wert nur darin besteht, dass es bis hierhin funktioniert, ist es ja quasi tautologisch auch.
Das verstehe ich.
Ja, das ist ja, also wenn du sagst, es hat sich in dem Sinne bewährt, dass es so funktioniert hat bis hierhin oder so gelaufen ist, dann ist, und darin liegt sozusagen der Beweis für, dass es sich bewährt hat. Aber so hast du es nicht gemeint. Ja, so, weil das klang auch noch wie so eine tautologische Schleife, die da aber, glaube ich, oft drin ist.
Das glaube ich auch, aber ich rede jetzt sozusagen mit den klugen Konservativen. Okay. Ja, wenn es solche gibt. Also ich gebe mal an, nehme an, das gibt es.
Ja, die gibt es, klar.
Und das würde Folgendes bedeuten. Der Gegensatz, um den es mir geht, ist, jemand ist nicht bereit oder tut sich schwer damit, Risiken
einzugehen. Genau, ja, das war mir jetzt schon klar, dass es darauf hinaus.
Die Risiken, also es geht um die Frage, ist es politisch klug, Risiken nach Möglichkeit zu vermeiden Oder ist es politisch nicht klüger, sozusagen aus der Tatsache, dass wir immer in unvollkommenen gesellschaftlichen und politischen Situationen leben, den Impuls abzuleiten, etwas zu ändern. Auch dann, wenn man etwas riskiert. Denn auch derjenige, der nichts ändert, riskiert ja etwas, nämlich dass eine mögliche Verbesserung nicht eintritt. Ja, also das ist sozusagen mein Gedanke. Ich finde,
Aber
ja,
ja,
bitte, du
genau,
bist
aber
dran.
das ist, glaube ich, jetzt wieder sowas, was, und das ist jetzt sozusagen auf der abstrakten Ebene. Ich meine, ich finde ja immer, dass es dann wahrscheinlich schon einfach auch von der konkreten Situation oder in dem Fall auch von dem, also auf das konkrete politische Problem ankommt. Also, weil, also das Generelle, also ich meine, Chris Rock hat so einen tollen Satz, der halt sagt, wenn man, also in den USA gibt es ja eben diese zwei Parteien, ne? Und wenn man halt, also ich weiß nicht, ob ich das toll finde oder so, aber das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, wenn man immer schon, bevor man überhaupt das Problem kennt, weiß sozusagen, wie man sich entscheiden würde, einfach qua Lagerzugehörigkeit, dann hat man aufgehört zu denken, ne? Und ist sozusagen einfach Teil eines einer schon politischen Landschaft, die immer nur noch in sich in Opposition denken kann. Und der sagt halt eben, der nennt das eben ne, conservative oder liberal, das ist halt so dieses Problem, oder conservative oder progressive, was es nicht genau beschreibt, aber der sagt halt, wenn man dann immer das schon weiß, unabhängig von dem konkreten Problem, dann you're a goddamn idiot, sagt er halt immer,
Ja,
weil,
gut.
ne, also weil so
Gut,
im Sinne
verstehe ich.
von, genau, und deshalb meine ich, weil ich mir vorstellen kann, ohne dass ich da jetzt natürlich, da müsste ich jetzt nochmal ein Beispiel nachdenken, aber es kann natürlich auch Situationen geben, in dem es, also mein Problem ist ja immer diese abstrakte philosophische
Ja,
Verabsolutierung, ne, weil du
verstehe
jetzt,
ich.
ne,
Aber
und da würde
ich
ich,
werde gleich konkreter.
genau, weil ich glaube, es kommt dann tatsächlich eben auf das politische Phänomen an und dann, glaube ich, müsste man auch, dann gibt es eben viele Parameter bei der Entscheidungsfindung, und dann ist es aber ein anderer Diskurs und da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, ob wir den so gut beliefern können oder bespielen können, weil das eben meiner Meinung nach gehört das so ins Feld der politischen Wissenschaft und vielleicht der politischen, da kommt dann auch noch so strategische Kommunikation mit rein und so, weil viele Probleme ja auch politisch kommuniziert werden müssen und das stellt auch sozusagen einen Anspruch der Probleme dar, ne, dass man Überzeugungsarbeit leisten muss, kommunikativer Art und so. Und da wähne ich mich jetzt voll nicht als Experte, ne? Also da bin ich jetzt so ein bisschen ein Fish out of water, sagen wir da so schön im Englischen.
Fisch
Und
auf dem trockenen Sand war frisch.
genau. Und ja, und dieses philosophisch Abstrakte, da weißt du ja auch, da kriege ich immer gleich Gänsehaut.
Oder kalte Füße.
Beides, genau.
Gänsehaut mit kalten Füßen.
Genau.
Pass auf, also ich bin nicht der Idiot, den dein Kompagnon da anspricht. Und das kann ich auf folgende Weise deutlich machen. Ich beschreibe nur
Dann verstehe
Grundhaltungen.
ich, ja.
Ich beschreibe Grund. Ich beschreibe nicht sozusagen ein Verhalten derart, in jeder beliebigen Situation lässt der Konservative es bestehen und der Alterist verändert es. Nein, es geht um folgende Situation. Wenn ich in einer Situation des Zweifels bin, ob es besser ist, so oder so zu handeln, dann würde der Konservative sagen, ich gehe hier keine Risiken ein. Lieber keine Risiken. Und der Alterist würde sagen, lieber mal was ändern. Ja? Also es geht immer nur um diese konkrete Situation, wo nicht klare Gründe für die eine oder für die andere Entscheidung
Sprechen.
sprechen. Und da wäre, meine ich, ist es richtig zu sagen, ein konservativer Denker würde im Zweifel sich für das Bestehende, also für die Tradition entscheiden. Und ein Alterist oder in deiner Terminologie ein progressiver Denker würde eher denken, naja, also ich bin im Zweifel, aber im Zweifel entscheide ich mich ja dann doch für die Veränderung. Und jetzt sagst du zu Recht, und das muss ich auch zugestehen, wir wir bewegen uns jetzt mit diesem von mir vorgeschlagenen Thema auf das Feld der politischen Theorie, aber eben nicht nur, sondern es gibt ja sehr viele, auch nicht nur politische Fragen, die man auch im existenziellen Zusammenhang und in der Lebenspraxis und in verschiedenen Alltagszusammenhängen, wo man sich entscheiden muss. Und auch da gibt es meines Erachtens die eine oder die andere, den ein oder den anderen Typus.
Ja. Ja?
Und da könnte man natürlich immer sagen, was spricht...
Und alle, vielleicht auch alle Mischformen dieser
Typen. Und es gibt auch Mischformen. Aber ich meine, das ist eben das, was man Philosophen zu Recht immer vorwirft. Mhm. Wir reden immer von den reinen Formen, bis auf die Phänomenologen, die beschreiben wir alles sehr genau. Und so. Aber ich bin kein Phänomenologe in dem Sinn. Ich sehe gerne, was sozusagen das Grundmuster ist. Mhm. Und da meine ich, gibt es Menschen, die von Natur aus so vorsichtig sind, auch so angstbesessen, dass sie sich sagen, das, was ich bisher erlebt habe, hat mir den Eindruck vermittelt, ja, es geht ganz gut, so wie es bisher...
Das haben wir immer so gemacht.
Das, genau. Hm? Ja, wie das typische Beamtenantwort auf, warum machen Sie jetzt das so, obwohl das so umständlich ist, ja, haben wir immer so gemacht.
Genau.
Ja, könnte man sagen, ja, ist einfach Denkfaulheit, kann man aber auch anders beschreiben, nämlich, dann ist man sich seiner Sache
genau,
sicher.
Dann ist man safe.
Ja, dann geht man kein Risiko ein. Und so etwas gibt es eben über die ganze Bandbreite menschlichen Handelns. Ja. Und insofern kann man schon sagen, obwohl das ein abstrakter Gegensatz ist, das beschreibt sozusagen den Kern von Lebenshaltung von Menschen.
Ja.
Und jetzt sage ich was zu meiner Position. Ich bin ja dezidiert ein Skeptiker.
Ja.
Und ein Skeptiker geht davon aus, also jetzt etwas plakativ gesagt, dass wir immer in einer Situation sind, wo wir uns nicht sicher sind.
Hm.
Wo wir also nicht wissen, was ist das Richtige.
Genau.
Also für mich ist diese Entscheidung im Zweifel für die eine oder für die andere Richtung sozusagen dauernd gegeben. Ich bin dauernd in der Situation, dass ich im Zweifel bin und muss mich doch entscheiden.
Mhm.
Und dann überlege ich mir, wozu neige ich dann? Und da muss ich sagen, und das ist insofern auch interessant für Leute, wenn sie sich mal über sich selber nachdenken wollen, da gibt's ja keine Reinkulturen.
Genau, ja.
Also man ist nicht immer und überall ein Alterist und man ist nicht immer und überall ein Konservativer. Aber es ist interessant festzustellen, wenn man zu sich ehrlich ist, wie sind denn die Anteile verteilt.
Mhm.
Und ich glaube, dass ich viel von über Menschen lerne. Und deshalb ist das Ganze auch sozusagen erwachsen aus meinem Nachdenken über Leute.
Mhm.
Wenn ich mir die Frage beantworte, ist das eher jemand, der alteristisch denkt oder eher jemand, der konservativ denkt.
Okay, interessant.
Also so denke ich darüber.
Ja, ist spannend. Also, weil ich glaube, da denken wir halt ganz anders über, also ich glaube, das ist halt tatsächlich die Deformation professionell, ne? die halt jeder, also wir beide halt sehr unterschiedlich glaube ich, erfahren haben. Und für mich gilt es tatsächlich so, dass ich diese Probleme, zwei Sachen vielleicht, also dass ich diese Probleme, diese persönliche Sache, also ich habe mir das noch nie so konkret überlegt, weil ich auch nicht immer, also ich diese philosophischen Schritte nicht mache eigentlich. Glaube ich, bin ich viel mehr, dass ich so, weißt du, so handlungsorientierte Psychologie oder sowas ist dann für mich ein viel wichtigeres Problem. Und bei diesen politischen Sachen tatsächlich ist es für mich dann immer gleich spannender, ne, wie verhält sich Problem und Zweifel über das Problem zu dann Kommunikation und so weiter, diesen Prozessen,
die
mich kulturwissenschaftlich sind. medienkulturwissenschaftlich sind. Aber so, was diese Grundsache angeht, welcher Typ man ist, das ist dann für mich eher so, dass ich denke dann tatsächlich eher sozusagen in den typischen, eher so therapeutischen Kategorien, ne? Also jetzt nicht so wie du, das ist ja so, also eben sehr, also ist man konservativ oder alteres, sondern bei mir ist es dann tatsächlich eher so, dass ich so denke, zum Beispiel auch für mich, ich habe ja gewisse Bereiche meiner Persönlichkeit, glaube ich, wenn die dann, wenn Entscheidungen zum Beispiel in einem Feld anfallen, die bei mir angstbesetzt sind, was einige sein können, dann bin ich wahrscheinlich Konservativist, so, ne, wenn es irgendwie geht. Und in anderen Feldern wäre das dann für mich ganz anders, wo ich nicht so eine konkrete Angst habe oder, ne, da bin ich dann eher, Alterist. Und dann würde ich eben sagen, gibt es auch noch diesen Unterschied zwischen, ja, also was ich, du sagst Alterist, ich denke auch so ein bisschen zwischen Tradition und Improvisation. Und da, da würde ich nämlich eher sagen, dass ich dann in mancherlei Hinsicht auch sozusagen Richtung Tradition tendiere, aber in vielerlei anderer Hinsicht auch sozusagen ein Improvisationskünstler bin. Also, ne, und in vielerlei Hinsicht ja auch sozusagen ein ungeplanter bin und so.
Interessant doch, nicht wahr? Interessant. Das würde doch zum Beispiel bedeuten, wenn, also Leute beschreiben sich ja gerne in so Kategorien wie, ja, ich bin halt ein planender Mensch.
Genau.
Ja, das finden sie eine normale Beschreibung.
Ja.
In meiner Beschreibung wäre das ein Element von konservativem Denken.
Aber bei, ach so, interessant, ja, weil bei mir ist es so, guck mal, ich war immer schon Improvisationskünstler.
Also, ich habe
schon immer nicht geplant.
Gut, also das ist ja dann beides. Paradoxie.
Genau.
Ja, gut, aber mit solchen Späßchen kannst du Skeptiker nicht kommen. Ne? Also klar, also das ist so auf dem Niveau von, der Skeptiker sagt, er weiß nichts. Aber damit, das kann ja nicht sein, er weiß doch, dass er selber ein Skeptiker ist.
Ja, okay, ja, okay, nee, okay, aber du verstehst, was ich meine.
Ja.
Also bei mir ist es tatsächlich so.
Ja.
Also ich mache das jetzt nicht nur to pull your leg oder so, sondern tatsächlich ist es bei mir so, wenn, ich glaube, wenn ich so länger darüber nachdenke, warum bin ich denn so sorglos verpeilt und ungeplant, dann, ja, hat, ne, das hat immer, ist das hat auch immer gut gegangen, hat sich bewährt.
Ja, da bist du Rheinländer.
Ja, hat sich halt bewährt. Es ist noch immer Julian, aber es hat sich auch bewährt, so, ne?
Ja.
Und bei anderen Leuten, die haben halt die anderen Erfahrungen. Und warum hat es sich für mich jetzt zum Beispiel in einem konkreten Fall dann bewährt? Weil natürlich andere Leute dann planerischer sind und mir dann einen Teil natürlich abnehmen. Also wenn man natürlich in einem Vakuum, wenn ich jetzt in einem Vakuum existieren müsste, wo keiner für mich irgendwie mitplant, sähe es wahrscheinlich schon auch wieder ein bisschen anders aus. Aber nee, deshalb, also das war jetzt nicht rein, das ist keine Paradoxie, sondern es kann es ist ja auch nicht in dem Sinne paradox, weil es,
nein,
ne, aber
weil es
wirkt
genau, also
auf verschiedenen
man
Ebenen.
Man würde sagen, man kann traditionellerweise ein Alterist sein.
Genau.
Ja? So. Dann meint man, man neigt dazu, Sachen zu verändern, aber das ist eine Konstanze. In
genau, genau.
Ja. Aber
trotzdem liegt das nicht auf der gleichen Ebene. Ebene, genau, ja.
Dennoch glaube ich, man lernt eben viel.
Mhm.
Also ich habe mit diesem Ding beschäftige ich mich seit ein paar Wochen, nämlich seit wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, dass das ein mögliches Thema ist. Es ist für mich persönlich erstaunlich, wie viel ich gelernt habe über mich selber und wie hoch der Anteil von konservativem Denken bei mir ist in bestimmten Bereichen. Man kann Folgendes sagen. Immer wenn es um Theorie geht, bin ich bereit, jedes Risiko einzugehen.
Mhm.
Ja? Ich verbiete mir keinen Gedanken, auch noch den schrägsten.
Mhm.
Aber wenn es zum Beispiel darum geht,
Alltagspraxen
durchzuführen, also auch zum Beispiel meinen Schreibtisch zu benutzen,
Mondaines,
dann muss der ordentlichst sein. Und ich führe ja auch wirklich akribisch Terminkalender, ne, obwohl ich ja längst pensioniert bin.
Naja, und du hast auch gewisse Sachen, die du halt auch nicht also liest mit Bleistift und unterstreichst mit Lineal und so
ich
Sachen.
Ich bin
also
eigentlich der klassische Pingel. Mhm. Also ist das ein hochdeutsches
Wort? Naja, ich weiß nicht.
Pedant.
Pedant.
Der klassische Pedant. Mhm. Was alles betrifft, was die praktische Durchführung meiner Handlung betrifft. Mhm. Aber das steht in einem schroffen Gegensatz dazu, was ich inhaltlich so behaupte, ja, und wo, was ich für denkbar halte. Also ich bin nicht in dem Sinne konservativ, dass ich Schutz suche in Gewissheiten. Ich suche nur Schutz in alltagspraktischen Dingen, weil ich denke, sonst mache ich zu viel falsch. Ja? Ja. Sonst geht alles den Bach runter. Und das ist eine interessante Spannung. Mhm. Ne? Also einerseits sich keine Gedanken zu verbieten, andererseits aber mit Bleistift und Lineal selbst Kriminalromane zu unterstreichen. Ja, ja, aber also man kann natürlich so platt sagen, und wenn das das einzige Ergebnis wäre, dann wäre das auch banal. In uns allen steckt etwas Konservatives und etwas Alteristisches. Aber interessant ist dann, wenn man das anwendet und sagt, ja, welches Maß und auf welcher Ebene ist man mehr das eine oder mehr das andere? Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die, was ihre romantischen Beziehungen betrifft, sehr alteristisch denken, ja. Also, wie das, es gibt auch, gab jedenfalls eine Zeit lang die Rede von der, irgendwas,
seriellen Monogamie.
Ja, serielle Monogamie, nicht? Und andere würden sagen, ja, auf dem Gebiet, ja, da muss ich aber, da muss es traditionell oder traditional sein, da muss es sozusagen Konstanten geben. Mhm. Ja? Dagegen alles andere, ich ziehe alle 3 Monate in eine neue Wohnung, ja, oder ich habe alle 4 Wochen einen neuen Lieblingssport, den ich auch betreibe, oder ich kaufe mir mal ein Fahrrad, mal ein Motorrad, mal ein Lastenfahrrad oder sowas. Ja? Da ist man dann anders. Mhm. Aber meine These ist eben, dass der Begriff der Tradition, wenn man ihn so benutzt, also wir, mit dem Konservativen, das haben wir ja, den politischen Konservativismus, das haben wir ja jetzt schon erledigt quasi, dann lernt man viel darüber, wer man ist. Mhm. Das ist sozusagen mein Interesse an diesem Begriff.
Ja, spannend. Also die Stieber-Twins rappen in einem Song, rappen sie, dein Textbuch ist Theorie, doch Rap ist Praxis. Und das ist halt so der, ne, aber das ist so ein bisschen dieser, also ich glaube, das ist aber tatsächlich für viele, da ist ein Bruch, glaube ich, bei, also ohne jetzt auf diese von dir schon als banal abgetane Ebene steigen zu wollen, das ist aber, glaube ich, tatsächlich bei vielen Leuten so. Ich sage ja auch immer, dieses, ist ja mit ein Grund, warum es so viel einfacher ist, zu kritisieren, andere zu kritisieren für etwas, was man selber nicht gemacht hat. Also der Klassiker, eine Freundin von mir aus den USA, die hat immer den Supersatz gesagt, die besten Bücher haben wir alle nicht geschrieben. Also im Sinne von die besten Bücher sind die ungeschriebenen geblieben, weil man immer so denkt, das sind halt theoretisch, da hat man eine Idee für so ein geiles Buch und solange man das halt nicht schreiben muss, ist das halt alles super geil. Ne? Ist die Idee halt super und man hat auch genau die Exekution vor Augen und so, aber wenn man es halt dann machen muss, sieht es anders aus. Und ich glaube, das ist natürlich
super Beispiel.
Ist ein super Beispiel, ne? Weil das ist immer so, dass das halt tatsächlich nicht ganz so einfach sich dann, also wenn man in die Praxis übergeht, dann wird es schwieriger. Und genauso ist das mit diesem, wenn man selber, also und man muss natürlich auch sagen, wir haben das ja schon etabliert, diesen Begriff der Tradition und des Konservativismus, also gerade wenn du schon gesagt hast, dem haftet ja was an. Normativ,
ja,
ne?
Ja, eben,
also es ist ja immer so, das ist genau wie dieses, ne, dass es ja super wenige Rassisten gibt, selbstbezeichnete, ne? Deshalb gibt's ja diese tolle Formulierung von ich bin ja kein Rassist, aber in dem Moment ist man's ja schon, aber das ist halt, weil die Leute wissen, ne, ja, da will man nicht mit assoziiert werden. Und so ähnlich ist es ja mit Konservativismus, zumindest in, ich glaube, in vielerlei Hinsicht auch so, dass die Leute wissen, es ist immer...
Man will kein
Konservativer sein. Man will das eigentlich nicht sein. Ne?
Man nennt sich dann liberal.
Ja, genau. Man wählt dann halt so, aber man tut das dann aus vermeintlich anderen Gründen. Und man müsste natürlich auch tatsächlich sagen, es gibt ja auch, also zum Beispiel... Ich weiß jetzt gar nicht, da musste man sich besser auskennen, aber so fiskalkonservative Politik ist mir, glaube ich, auch gar nicht so unsympathisch, gar nicht so, also so unsympathisch wie sozialkonservative zum Beispiel. Ne? Also
das erste habe ich
fiskalkonservative, also, ja, ne? Ja, ja. Also das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, also das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie das dann im Einzelfall definiert ist und so, ne? Also aber das Sozialkonservative ist ja relativ, also da weiß ich ja ganz genau, da kann ich nicht viel mit anfangen, aber da ist ja auch natürlich das Argument, auch immer so, ja, da lässt man, manche Sachen lässt man am besten, wie sie sind, weil zu viel Veränderung ist dann auch nicht gut und sorgt für eine Instabilität und so, ne?
Im wirtschaftlichen, meinst
du? Ja, im wirtschaftlichen Zusammenhang, aber jetzt auch beim Sozialkonservativen ist das ja genauso. Also,
ja, ne, gut, aber so denkst du nicht.
Nein, so denke ich natürlich nicht, aber ich glaube, wie gesagt, dass auch das ist ja vielleicht dieses Banale, da ich bin da auch gar nicht so, dass ich, also wie gesagt, ich will da die Komplexität zulassen, auch für die Position, mit der ich mich meistens nicht assoziiere. Ich wollte aber eigentlich sagen, das hat ein Imageproblem, die eine Sache. Und deshalb ist es, glaube ich, ich wollte dir eigentlich beipflichten und sagen, deshalb ist es mal spannend, darüber nachzudenken, sozusagen möglichst werturteilsfrei da reinzugehen. Wie verhält es sich denn mit mir als Person?
Das, ne, ist mein
weil,
Problem,
und ja. Weil man ja, also wie gesagt, wenn man die Leute dann fragt, dann würden die immer erstmal so reflexartig sagen, nee, ich bin ja nicht konservativ. Und dann ist aber so, ja, warst du eine Wohnung, würdest du dann den und den vermieten, mit dem und dem Nachnamen, oh, da weiß ich, nee, also das ist ja der klassische, das ist ja so ein klassisches Beispiel, dass wir uns alle sehr darüber erzürnen, ne, dass es halt so schwierig ist für Leute mit für uns exotisch in Anführungsstrichen klingenden Namen, also nicht deutsch, nicht Mitbauer und so weiter klingenden Nachnamen, es ist halt deutlich schwieriger, das weiß man, ist statistisch erwiesen, auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden, und dann ist es halt immer so, ja, diese ganzen, ne, weil die ganzen konservativen Homeowners da die Leute nicht zur Miete lassen, aber ja, die
wie
Frage,
wie wäre
man selber? Also ich sage jetzt für mich, ich glaube, wenn ich eine Wohnung hätte, dann würde ich sozusagen den Gegenimpuls versuchen zu leisten, aber ich glaube, nochmal, das ist jetzt auch theoretisch, wie es dann in der Praxis aussieht, weiß man dann auch wieder nicht.
Aber wenn man dann in einer solchen Situation ist, und man überrascht sich selber mit seinen Entscheidungen, dann lernt man ja viel
über sich. Das ist eben dein Punkt, genau.
Ne? Und im Übrigen, ja klar, dieses, ich bin ja kein Konservativer, aber, das erinnert mich immer an so Redewendungen wie, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber und schon hat man es gemacht.
Genau.
Ich will Sie ja nicht beunruhigen, aber, ja, ich will ja nicht neugierig sein, aber.
Im Englischen ist die Formulierung ja noch besser, die haben ja dieses with all due respect, ne? Ja. Und das ist halt in dem Moment dann so, ja, aber.
Das ist genau das Gegenteil
von dem, was man, genau, ja.
Also, was ich sagen will ist, ich spreche hier quasi als Philosoph, aber auch als jemand, der seine eigene politische und weltanschauliche Grundorientierung beschreiben will und nicht nur sozusagen dieses Element, ich möchte mich selber verstehen. Das ist ja auch eine Bedeutung, die Philosophie alltagssprachlich hat, nämlich immer, also Reflexion über sich selber. Das finde ich auch wertvoll und da glaube ich, ist dieser Begriff auch, dieses Begriffspaar wichtig. Aber es geht natürlich auch darum, bin ich in weltanschaulichen Fragen eher konservativ oder eher alteristisch? Und da habe ich in diesem Podcast mit dir Folgendes gelernt. Ich bin in mancher Hinsicht konservativer, als ich gedacht habe. Und will das noch an dem einen Beispiel sagen, haben wir auch schon immer mal wieder darüber gesprochen, ist mir aber auch wichtig, weil das sozusagen schon ein Kern meiner Lebensarbeit betrifft, einen Kern meiner Lebensarbeit, nämlich ich bin insofern weltanschaulich ein Konservativer, als ich stur festhalte an dem Projekt Aufklärung. Und rechtfertige das paradoxerweise jetzt damit, dass ich sage, zum Projekt Aufklärung gehört an zentraler Stelle altruistisches Denken. Der Aufklärer rechnet immer damit, dass es besser ist, etwas zu verändern, als es zu belassen, weil nämlich der Impuls, der von dem Projekt Aufklärung ausgegangen ist, eben der Impuls
zum Fortschritt ist. Der Veränderung ist.
Der Veränderung des Fortschritts. Und das heißt auch immer, in jedem Risiko
liegt eine Chance.
Liegt eine Chance. Ja. Ich meine, das ist fast
Das ist ein Kalenderspruch.
Das ist fast Kitschpoesie. Ja. Aber es ist eben auch wahr. Ja. Ne? Wahr ist, man kann sagen, kommen wir mit so einer Ja-Aber-Konstruktion, nämlich, ja, das bietet auch Chancen, aber da haben wir auch große Risiken. Und immer was hinter dem Aber steht, ist das, was man selber propagiert. Und der Aufklärer darf so nicht denken. Der Aufklärer muss immer denken, ja,
da gibt es Risiken.
Da gibt es Risiken, aber es gibt auch Chancen. Es gibt Chancen. Natürlich steckt in einer politischen Veränderung auch immer ein Risiko. Aber es stecken meist auch sehr große Chancen drin.
Ja, das verstehe ich. Und ich finde, also was ich jetzt die ganze Zeit so drüber nachdenke, ist ja auch so, was ich interessant finde daran, ist, dass ich glaube, dass super viele, also ich denke jetzt gerade so an Kino und so Kinoerzählungen, Filmeerzählungen, da ist es ja fast immer so, dass die Geschichten immer so eine Art von fundamentaler Veränderung brauchen, also diese das, was wir auch schon besprochen haben, so dieses Krisenelement, die Krise, die ja dann aber meistens in gerade so einem konventionellen Hollywood-Film so gelöst wird, dass dieses traditionalistische Erzählelement ist dann immer das Progressive.
Ja.
Nämlich immer, das wird dann in eine Chance umgemünzt und es scheint immer auf der Oberfläche, ne, propagiert fast jeder Hollywood-Film jede Krise als Risiko, jedes Risiko als Chance zu begreifen. Ne? Ja. Und gleichzeitig ist es so, Hollywood-Filme selber tun das nicht, sondern erzählen immer das Gleiche. Ja, ne? Also das ist halt schon interessant.
Die riskieren
super wenig. Also da ist sozusagen das Formelhafte total wichtig. Bei mir, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment in diesem Podcast, ist es natürlich so, ich habe das ja auch. Also ich habe natürlich ganz krassen, das haben wir auch schon öfter besprochen, aber so ein ganz traditionales Element, wenn es zum Beispiel um Streuselbrötchen geht. aber ist ja wichtig, weil ich da ja auch die Einsicht habe und hatte, aber es hat lange gedauert. Also für mich gab es einen Ort genau, wo ich merke schon, Cliffhanger für die nächste Sendung. So machen das Podcast-Profis.
Ja, ich warte, du bist der Profi.
Genau.
Ich patroniere nur Philosophen daher.
Genau, das ist jetzt hier, das ist eine Audience Activation, nennen wir das. Ne? Jetzt wird hier die werden jetzt heiß.
Die werden jetzt heiß geworden auf die nächste Folge.
Auf die nächste Folge. Nee, aber es ist halt so, ich bin immer zum selben Bäcker gelaufen, weil da war das genau. Das ist ein Grund, also im Nachhinein würde ich sagen, ist ein Grund,
kein Risiko
ein grundsolides Streuselbrötchen. Aber jetzt weiß ich, es ist grundsolider, es ist auch nicht mehr. Aber es gibt auch in Aachen super Streuselbrötchen.
So, und das hast du nur
aus der Not geboren, indem ich noch nicht mal sozusagen gezwungen wurde. Ne? Irgendwann mal vielleicht.
Also da gab es nichts.
Ja, ich war halt einfach an dem anderen Bäcker. Und dann bin ich darüber gestolpert und dann war es so, okay, holy moly, das ist ja eigentlich, das ist der heilige Gral, der Streuselbrötchen. Und so passiert das nämlich manchmal auch. Nee, und also, als.
Ja, aber das gibt's, also jetzt ganz, ganz ohne Scherz, das gibt es ja auch wirklich
in ernsthaft zu nehmen. Genau, definitiv. Und das muss man ja auch einfach sagen, das ist definitiv so, dass es, Ich wollte das auch gar nicht durch den Kakao ziehen. Für mich ist, ich nehme das Streuselbrötchen sehr ernst. Also ich käme nicht auf die Idee.
So ähnlich wie Roberto Baggio.
Sehr ernst, ne? Aber genau, aber das ist interessant. Und bei mir ist es so, ja, dass das nur ein Element ist, was ich aber auch gut sozusagen mit mir vereinbaren kann. Also wo ich auch so, ja, da ist es auch für mich, da hat es ja auch nicht dieses Angemiefte. Da ist es ja eher für mich, dass da deute ich dieses Traditionale meines Charakters um in so eine Heimatverbundenheit, in eine gewisse Nostalgie oder so. Und das lässt sich darunter auch fassen und das lässt sich, glaube ich, auch genauso verstehen. Und das macht ja auch die Begriffe so kompliziert.
Ja,
das stimmt. Und ich glaube, das macht für mich auch manchmal diese Abstraktion so kompliziert, weil die ja immer, also es gibt immer so Überschneidungspunkte mit anderen Begrifflichkeiten. Also gerade wenn es so darum geht, das zu verstehen, was du ja so den Charakter oder den Typus oder so nennst, da denke ich dann immer, das sind halt, ist dann so die Vielschichtigkeit der Psyche und da gibt es dann so verschiedene, das ist so vielschichtig und so kompliziert gelagert und so viele Überschneidungspunkte zwischen diesen verschiedenen Arten, das zu denken, ne? Dass das reine Traditionale, verhält sich das zu einer Nostalgie, zu einer Melancholie? Na, als jetzt Empfindung. In der politischen Entscheidung haben wir es ja gesagt, ja, ja. Da ist das mit dem Konservativismus oder so. Aber das trifft es ja auf der persönlichen Ebene, glaube ich, so ist mein Laienverständnis, da ist es sehr komplex.
Würde ich auch sagen. Wollte ich auch sagen. Also, und deshalb ist es, bin ich nicht ganz so glücklich darüber, dass ich noch keinen schönen anderen Begriff für Konservativismus gefunden habe. Ich vermeide ja Progressivismus.
Was wäre denn mit Traditionalismus? Wie deutet,
also ja, Traditionalismus ist eben, wie sagt man, ein vergifteter Begriff.
Ja,
weil ich habe den jedenfalls in folgendem Kontext kennengelernt. Jemand hat mir gesagt, es war ein Anglist, übrigens, der sagte, Gott sei Dank ist die britische Gesellschaft, die englische vor allen Dingen, eine traditionale, nein, traditionalistische. Mhm. Und er meinte damit, im Zweifel für die Tradition. Mhm. Das heißt also in meiner Terminologie, im Zweifel für das Bestehende.
Ja, genau.
Da wird gar nicht dann lange darüber nachgedacht, ob es vielleicht doch besser sein könnte.
Haben sie beim Brexit ja dann schön umgedreht.
Ja,
obwohl, das ist dann eben auch die Frage. Ne?
Also das würde ich ja sogar regressiv nennen, ja, also psychologisch oder eben restaurativ politisch.
Ja.
Nämlich man wollte ja, und das war ja immer auch ein politisches Argument, man wollte an die alten großen Zeiten zurück, als die Engländer noch alles selber machen konnten und in ihrer Großartigkeit ja auch nur fantastische Sachen gemacht haben.
Läuft bei denen auch heute.
Läuft bei jetzt, sieht man, super, super. Also voller Erfolg.
Voller Erfolg, ja.
Voller Erfolg. Also insofern, es wäre mir lieb, man hätte auch einen Begriff, der weniger wertet ist, einfach für die Haltung.
Wir sind uns jetzt nicht sicher.
Wir sind uns nicht sicher.
Lass mal lieber weiter so machen.
Also ich habe mal vor vielen Jahren, aber das will ich jetzt nur mal kurz so noch in Erinnerung rufen, habe ich in Auseinandersetzung mit jemandem, den du auch kennst, nämlich dem Rüdiger Schreier, ne, habe ich gesagt, du bist so ein existenzieller Minimalist. Ja? Also du hast zwei Prinzipien. Es ist nicht besonders gut, aber es ist schon in Ordnung und ich riskiere nichts, denn dann könnte ich auch das bisschen, das ich habe, auch noch verlieren.
Ja,
ne?
Genau.
Und so ähnlich denkt dieser, ne, also könnte man sagen, das Gegenteil des Altaristen ist der Minimalist, der nämlich sagt, schön ist es nicht, aber es könnte noch schlechter sein.
Ja, und ich glaube, diesen existenziellen Minimalismus, den gibt es ja auch.
Den gibt es.
Also ich glaube, ist in Deutschland auch relativ weit verbreitet.
Und
also
so
als Klischee von Deutschland. Als eine Variante des Traditionalen oder Konservativen.
Ja, ja.
Ja, das leuchtet mir ein. Ich frage mich immer so, ob gibt es so Begriffe bei den, hier bei Richard Rorty oder so bei den Neopragmatisten, aber da kennst du dich wahrscheinlich auch nicht so super gut aus. So
der ist sozusagen mir nahe von seiner skeptischen Grundhaltung her. Aber was er so, wie der politisch argumentiert, das ist mir nicht so vertraut.
Ja,
können wir beim nächsten Mal vielleicht.
Liefern wir auch nach. Liefern wir Rorty nach und Streuselbrötchen. Zwei sehr wichtige
Dinge. Jetzt bin ich etwas verunsichert. Ja. Beim nächsten Mal willst du nur über das Ergebnis deiner
Feldforschung
berichten. Oder muss ich mich auf Streuselbrötchen-Debatten einstellen?
Nö, ich glaube nicht. Also es sei denn, du wolltest. Ich kann ja natürlich auch die Namen der einschlägigen BäckerInnen nochmal mit auf den Weg geben. Und dann kannst du dir ja selber noch ein Urteil machen. Dann können wir mal gucken, ob wir zusammenkommen.
Ja, gut.
Also sind auch alle im Umkreis. Also habe ich ja alle nur natürlich hier sozusagen gemacht. Und es sind auch die gängigen. Macht ja nichts Außergewöhnliches. Und da bist du schnell da und dann kannst du schnell nachlegen.
Also dann möchte ich aus meiner Sicht die heutige Debatte mit folgendem ganz offenen Statement beschließen, nämlich ich werde mal darüber nachdenken, denn bisher habe ich das nur einmal gegessen,
ein Streuselbrötchen. Stimmt.
Und da dachte ich,
Ja, ist schon überschätzt.
Kann man, muss aber nicht sein.
Ja, okay, ja,
das also ist insofern, ich weiß es nicht, ob ich mich jetzt darauf einlassen möchte.
Da kommen wir nicht zusammen. Nicht, da sind wir nicht mal nah genug. Aber das ist, ich wollte noch was sagen, und das ist mir auch total wichtig, weil wir darüber jetzt auch schon im Privaten manchmal geredet haben. Also ich wollte den ZuhörerInnen auf jeden Fall von Herzen frohe Feiertage wünschen.
Das
wünsche
ich natürlich.
Weil das, also für uns persönlich, das war echt ein hartes Jahr. Also nicht für uns beide jetzt, also nicht für uns als Podcast, sondern ich rede jetzt so für mich und unsere Kernfamilie, war einfach unglaublich viel los. Und jetzt die November und Dezember sind immer so Seuchenmonate, und zwar so im Wortsinn, weil diese Kita-Viren einem miese zusetzen. Und tatsächlich ist es so, dass das ein Jahresendevent, auf das ich mich sehr gefreut habe, was auch schon Tradition hat,
richtig,
nämlich eine digitale Fußball-Weltmeisterschaft, die noch in Person gespielt wird, also nicht übers Internet, sondern tatsächlich mit 5 bis 6 mittelalten Figuren mittlerweile, also 40-jährigen und älteren Männern, die alle nach Aachen reisen wegen der Weihnachtszeit. Wir treffen uns dann eigentlich, und tatsächlich habe ich gerade eben noch erfahren, es fällt wegen, also nicht zuletzt wegen Corona jetzt ins Wasser, und oder auch Corona-Verdacht und Erkältungskrankheiten und so, sodass wir das jetzt ausfallen lassen müssen. Und deshalb wollte ich nur sagen, also ich bin mit meinen Gedanken bei euch, die ihr das hier hört, und hoffe, dass ihr schöne und erholsame Tage habt. Und wollte dir auch nochmal sagen, jetzt ist ja Weihnachtszeit und wir sind ja wieder bei euch zu Besuch, dass wir jetzt 27 Folgen mittlerweile gemacht haben.
Ist ein Ding, ne?
Und das ist echt eine krasse Nummer. Also ich habe das jetzt letztens auch, ich musste so einen Selbstbericht ablegen und habe das dann auch nochmal aufgeführt. Und das ist, wollte dir auch danken. Das ist etwas, was mir unglaublich Freude macht. Und
ja,
bin froh, dass wir das, dass wir sozusagen eine Tradition jetzt hier haben, die wir ja weiter pflegen können. Und da machen wir im Zweifel auch weiter. da machen wir im Zweifel nicht viel anders. Und du warst ja schon komplett irritiert, als ich gerappt habe heute zum Eingang.
Ja, so viel zum Thema. Du hast nicht mal angedeutet.
Nein, ich hatte das den ganzen Tag im Ohr schon. Aber das ist ja nur deshalb, weil ich den Song heute gehört habe, wo diese ersten Teilen sind ja: Die Blüte meiner Jugend verglüht in einer Tüte, stammt aus einem großartigen Song von einem der großen deutschen Lyriker des Raps, nämlich von Afro, der Ruhrpott AG. Und es ist ein Song, der heißt Westwind. Wenn die ZuhörerInnen den noch nicht kennen, hört den mal. Das ist ein Song über weichen Drogenkonsum, der es aber in sich hat. Und da reimte sich natürlich dann Lüte drauf. Und dann habe ich das da noch dran.
Also ich war deshalb irritiert, weil mich solche Reime seit meiner Kindheit begleiten.
Natürlich, ja.
Das möchte ich jetzt auch noch gesagt, da möchte ich 2 Sachen noch sagen. Das eine ist, einer meiner Lehrer am Gymnasium, da war ich aber vielleicht in der, heute würde man sagen, in der 7 oder 8, also noch relativ unschuldig und klein, der meinte öffentlich, mich begrüßen zu müssen an einem Schulmorgen: Gott mit dem Spruch, Gott behüte unseren Lüte in seiner Jugend Maienblüte.
Ja, okay.
Ja, gut. Und dann,
das ist schon viel.
Sowas immer mal wieder.
Tüte, Lüte.
Okay.
Ich war ja in der Schule, was ja sehr originär war, ich war ja der Elektrolüte.
Ja, das. Ja. Genau. Also, ich würde aber noch was anderes sagen. Ich schließe mich natürlich den guten Wünschen an euch alle Seiten, die der Martin hier so schön formuliert hat, an. Und ich freue mich auch jedes Mal, nicht nur über den gerade aufgenommenen Podcast, sondern dass wir aus einer spontanen Idee doch so etwas wie eine Institution gemacht haben, jedenfalls für uns. Und ich bin immer wieder überrascht, wie breit die Hörerschaft gestreut ist. Ich höre von Leuten, bei denen ich das nie vermutet hätte, dass sie den Podcast regelmäßig hören. Ich hoffe, diese Weihnachtsgrüße kommen noch rechtzeitig vor Weihnachten an. Es ist jetzt nicht mehr so weit.
Ja, aber das ist am 23. leite ich das spätestens zu.
Ja, also dann haben die Leute wenigstens eine Chance. Und ich danke auch dir für die Geduld mit mir. Du weißt, ich bin auch ein sehr wie soll man sagen, selbstbewusst redender Mensch, und da ist es nicht immer leicht, mit mir umzugehen, aber du hast die Geduld ja immer bewahrt und wirst sie hoffentlich noch lange bewahren.
Ja, ich schätze die Art und Weise, wie du redest, und lerne immer viel. In diesem Sinne, liebe Leute,
ja, frohe
Weihnacht, sagt man, und rutscht gut rein ins neue Jahr. Auf das 2023 nicht so ein
Hundejahr. Ja, das ist etwas entspannter. Ja, wird, ne? Schon das schön. Würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt.
Ja. Naja, also.
Bis bald.
Frohes Fest. Ciao.